Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Danke euch für die Einladung. Danke auch für das Lied, das sehr passend war, auch für das heutige Thema. Das Thema lautet: Der Tag, an dem niemand entkommt, bist du bereit? Wenn wir heute in die Welt hineinschauen, was sehen wir dort? Wir sehen sehr viel Ungerechtigkeit. Ich hatte gestern ein Video gesehen, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, letztes Jahr, Oktober war das gewesen, wurde ja ein 16-jähriger Junge, ich glaube hier Lemgo oder Detmold, abgestochen in einem Geschäft. Und jetzt ist dieser Prozess und dieser Mann, der ihn abgestochen hat, der hat irgendwie Stimmen gehört. Und dann hatte ich mir so die Kommentare durchgelesen und viele Menschen schreiben drunter, ja, der will nur ein bisschen Reue machen und tun, um halt ein milderes Urteil zu bekommen. Und das ist alles sowieso ungerecht. Ja, wenn wir allein in die Welt schauen, die Kriege, die wir gerade sehen, ja, all das Leid, und wir fragen uns, gibt es da überhaupt Gerechtigkeit? Wenn wir allein in unser Land schauen, wir sehen, wie dieses Land immer mehr und mehr an die Wand gefahren wird, wirtschaftlich sieht es hier nicht toll aus, und wir fragen uns, die Menschen, die dieses Land regieren, werden sie irgendwann mal dafür zur Rechenschaft gezogen? Und ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall Gerechtigkeit geben. Das können wir festhalten. Aber diese Gerechtigkeit wird nicht dadurch entstehen, dass hier auf der Welt irgendein Gericht kommt und Menschen anklagen wird und sie dann zur Rechenschaft gezogen werden, sondern diese Gerechtigkeit wird einmal in der Ewigkeit stattfinden. Und wir wollen uns heute diesen Thron, von dem wir gerade gesungen haben, mutig komme ich vor dem Thron, wir wollen heute auf diesen Thron schauen, denn dieser Thron, denn der darauf sitzt, er wird einmal alle Menschen richten. Und ich möchte mit uns einmal in die Offenbarung Kapitel 20 hineinschauen. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Offenbarung Kapitel 20, Abvers 11. Und dort heißt es: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wir wollen uns heute hierzu einmal 5 zentrale Fragen stellen. Erstens, wer richtet? Das zweite ist, wer wird gerichtet? Das dritte ist, wonach wird gerichtet? Das vierte ist, was ist das Ergebnis? Und das fünfte, wie kann man gerettet werden? Im Vers 11, wer richtet? Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Warum ist dieser Thron, von dem wir hier lesen, warum ist dieser Thron weiß? Wir wissen, weiß steht ja ist eine Farbe für Reinheit. Sie steht für Reinheit, für Gerechtigkeit. Und dieser Thron, er spiegelt eine vollkommene Gerechtigkeit, eine vollkommene Reinheit wider. Es ist so eine große Reinheit, dass selbst die Engel, wir lesen das in Jesaja Kapitel 6, dort sind die Seraphim, sie stehen vor diesem Thron Gottes. Jesaja durfte dieses Bild sehen. Und mit zwei Flügeln bedecken sie ihre Augen, mit zwei Flügeln bedecken sie ihre Füße. Und mit zwei Flügeln fliegen sie und sie rufen die ganze Zeit: Heilig, heilig ist der Herr. Das heißt, diese Engel, die vollkommene Wesen sind, ohne Sünde, sie könnten doch eigentlich die Herrlichkeit Gottes schauen, aber sie trauen sich gar nicht dahin zu schauen. Sie verdecken sich die Augen, weil sie sehen diese Heiligkeit, diese Gerechtigkeit. Und hier lesen wir, wenn dieser Thron Gottes kommt, dass die Menschen anfangen, von diesem Thron zu fliehen. Warum? Weil sie dort eine pure Reinheit sehen werden. In Offenbarung 2,18 heißt es von Jesus, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erz gleichen. Wenn Jesus dich anblicken wird,
dann wird alles in deinem Leben offenbar. Solche Augen, die dich durchleuchten. Und deswegen wollen die Menschen vor diesem Angesicht, vor diesem Thron Gottes am besten fliehen. Weil sie nicht wollen, dass das in ihrem Leben auf einmal offenbar wird. Vor diesem weißen, herrlichen Thron. Und man will sich verstecken. Man will am besten davon fliehen. Aber hier heißt es, dann vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Die meisten Menschen denken ja, dass die Erde mit einem Knall entstanden ist. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass die Erde mit einem Knall aufhören wird. Denn die Erde wird nicht mehr da sein. Und wir kommen zum zweiten Punkt. Wer wird jetzt gerichtet? Und hier heißt es im Vers 12, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Auf dieses Buch kommen wir gleich zum Schluss einmal. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern gestanden steht. Und wir lesen hier, das heißt, vor diesem Thron Gottes müssen auf einmal alle Menschen erscheinen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer diese Menschen einmal waren oder wer diese Menschen einmal sind. Ob sie reich waren, ob sie arm waren, ob sie bekannt oder unbekannt, ob sie mächtig oder unbedeutend waren. Jeder von ihnen muss vor diesem Thron Gottes erscheinen. Es ist keiner zu wichtig und keiner zu unbedeutend, um vor diesem Gericht nicht erscheinen zu können. Jetzt stell dir doch einmal vor, alle Menschen, alle Berühmtheiten, wenn du in die Welt schaust, alle Stars, alle, die etwas sind, die was gelten, alle diese Menschen werden einmal vor diesem Thron erscheinen müssen. Aber auch jeder Mensch, der nichts war auf dieser Welt, der vielleicht voll unbedeutend ist, den keiner kennt. Vielleicht denkst du über dich selbst, ich bin so ein unbedeutender Mensch. Wenn ich sterbe, dann wird ja nichts passieren. Aber auch selbst die Kleinsten, der nichts war in dieser Welt, auch er wird vor diesem Thron Gottes erscheinen. Und dann kommen wir zu diesem dritten Punkt. Wonach wird jetzt gerichtet? Warum müssen diese Menschen dort erscheinen? Es heißt hier, es werden Bücher geöffnet. Und jeder wird gerichtet anhand von dem, was in den Büchern geschrieben steht. Das heißt, da sind Bücher und in diesem Buch ist dein ganzes Leben dokumentiert. Dein ganzes Leben. Jetzt stell dir doch einmal vor, wir würden einen ganzen Tag von deinem Leben aufnehmen. Zum Beispiel heute. Von heute morgens bis jetzt. Dein Leben, dein Tagesablauf. Und wir würden jetzt hier an die Leinwand diesen Film schmeißen und wir würden alles sehen, was du heute getan hast. Alles, was du gedacht hast, was du dir angeschaut hast, was du dir angehört hast. Und all das würde jetzt sichtbar werden auf dieser Leinwand. Ich denke, jeder Einzelne würde sich hier und dort an bestimmten Punkten schämen müssen, was er gesagt, was er gedacht hatte. Aber in diesem Buch steht nicht nur ein Tag deines Lebens, in diesem Buch steht dein ganzes Leben, jeder einzelne Tag. Alles, was du je getan hast, jetzt überleg, jede Lüge, jeder Betrug, jeder Hass, jeder Diebstahl, jeder Neid, jede Hurerei, jeder Spott, jede Lästerung und alle anderen schlimmen Dinge, die man sich nur vorstellen kann, sie alle wurden dokumentiert. Egal in was für einer finsteren Kammer ich Dinge getan habe, mir angeschaut habe, alles ist in diesem Buch dokumentiert. Und dann wird diese Bücher geöffnet und dann kommt alles ans Licht. Und darum wollen ja die Menschen fliehen, weil keiner möchte ja wissen, was über ihn in diesem Buch dann geschrieben stehen wird. Und dieses Gericht, und das ist das Wunderbare, dieses Gericht wird 100% gerecht ablaufen. Da gibt es keine Vermutungen vielleicht oder irgendwelche Zeugen müssen auftauchen, sondern Gott hat alles dokumentiert, weil er kennt jeden einzelnen Menschen. Er weiß um alles. Und an diesem Tag, lesen wir, werden selbst die Menschen, wie es hier heißt, und das Meer gab die Toten heraus. Selbst die Menschen, die meinen, ja, wenn ich meinen Körper auslösche, ja, viele lassen sich ja einäschern und dann lassen sie ihre Asche über das Meer hinausstreuen. Und wir sehen, selbst das Meer gibt die Toten heraus. Egal, was du mit deinem Körper machst, ob du den einäschern lässt und wie auch immer, am Ende wirst du trotzdem vor diesem Gott erscheinen müssen. Und was ist das Ergebnis? Was ist jetzt das Ergebnis des Ganzen, dass der Mensch anhand seiner Werke gerichtet wird? Was kommt dann? Und es heißt hier, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. So, und hier müssen wir etwas begreifen. Der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen und sind nicht mehr da. Einige Leute legen das so aus und sagen, ja, wenn es das Totenreich nicht mehr gibt und den Tod nicht mehr gibt, ja, dann gibt es den Menschen nicht mehr. Aber das sagt dieser Text nicht. Hier steht, dass diese beiden Zustände, der Tod ist ein Zustand und das Totenreich ist ein Zustand. Und dieser Zustand wird in den Feuersee geworfen, den gibt es nicht mehr, diesen Zustand. Aber jetzt kommt ein anderer Zustand und zwar, das heißt, das ist der zweite Tod. Und hier müssen wir festlegen, der erste Tod, den der Mensch stirbt, ist ja ein körperlicher Tod. Bei diesem Tod wird der Körper von der Seele getrennt. Und dann gibt es den zweiten Tod. Und das ist kein Sterben in dem Sinne wie der erste Tod, sondern es ist eine ewige Trennung. Dieser zweite Tod bedeutet, der Mensch ist an diesem Zeitpunkt von Gott getrennt. Und weil er nicht mehr in Gottes Gegenwart sein kann, ist das dieser Tod, der dann herrscht. Er kann nicht mehr in Gottes Gegenwart sein. Auf der Erde kann sich der Mensch gegen Gott entscheiden. Du kannst sagen, ich möchte ohne Gott leben. Dann kannst du dein gottloses Leben leben. Gott wird dich nicht daran hindern. Aber du kannst nichts dagegen tun, dass Gott trotzdem präsent ist, weil du hier mit ihm auf der Erde bist. Und wenn du stirbst und dann vor diesem Gericht Gottes stehen wirst und er den Tod und den Totenreich dort hineinwirft und dieser Zustand nicht mehr existiert, dann kommst du in diesen zweiten Tod, weil Gott nicht mehr dort sein wird. Gott wird nicht mehr mit dir in Gemeinschaft stehen, weil du dich dafür entschieden hast. Und wir müssen auch hier eins festhalten, dieser Feuersee, von dem wir hier lesen, Gott hat diese Hölle nie geschaffen für den Menschen. Er hat ja nie einen Ort geschaffen, um zu sagen, ich schaffe jetzt einen Ort, um dann mich ewig von den Menschen zu trennen. Diesen Ort hat er geschaffen für den Teufel und seine Dämonen, aber nicht für den Menschen. Und jeder Mensch, der sich hier auf der Erde gegen Gott entscheidet, der geht dort freiwillig hin. Weil du hast hier die Entscheidungsmöglichkeit, Gott zwingt sich niemanden auf. Aber wenn der Mensch hier auf der Erde sagt, ich will mit dir nicht leben, Gott, warum möchtest du es dann im Himmel oder in der Ewigkeit? Das ist der einzigste Zustand. Und wisst ihr, wenn der Mensch sich keine Gedanken macht in seinem Leben, über sein Leben, wie er es lebt. Ich denke nicht nach über die Konsequenzen. Ja, egal, ich lebe mein Leben und ich habe meinen Spaß und was morgen kommt, ist mir doch egal. Dann ist das der einzigste Zustand, in dem er dann kommt, irgendwann mal. Die ewige Trennung von Gott, der ewige Tod. Letzte Woche, Samstag, waren wir in der Stadt gewesen, haben evangelisiert und ich hatte dann ein Gespräch mit zwei Männern. Der eine war 47, der andere müsste auch so 48, 49 gewesen sein. Und ich fragte diesen 47-Jährigen, sein Freund hatte mich angesprochen, sein Kumpel, die kamen beide aus dem Fußballstadion, waren sehr gut angetrunken und der eine hatte so einen, der war mal ehemaliger Zeuge Jehova gewesen, und da hatte er so Fragen aus der Bibel, gerade auch aus der Offenbarung. Und dann fragte ich, und er lächelte die ganze Zeit, hört die ganze Zeit zu, der Kumpel, und ich fragte den, ich sag so, wie alt bist du? Er sagte 47. Und ich fragte ihn, hast du dir Gedanken gemacht über das Leben nach dem Tod? Nö. Wofür? Ich lebe mein Leben und an den Tod will ich gar nicht denken. Und wisst ihr, das ist echt fatal. Man denkt ja immer, gerade ihr jungen Menschen, dass das Leben immer so sein wird. Aber irgendwann wirst du hoffentlich an den Punkt kommen, wo du merkst, dass das Leben endlich ist. Dass das Leben irgendwann mal zu Ende sein wird. Weil es äußerlich sich irgendwann mal sichtbar machen wird, weil du immer älter wirst. Ja, und dann irgendwelche Wehwehchen dazukommen. Und dann wirst du irgendwann mal feststellen, das Leben ist endlich. Es bleibt nicht immer der Zustand, ich bleibe nicht immer jung. Und dann sich Gedanken zu machen, gerade in den jungen Jahren, wo werde ich einmal meine Ewigkeit verbringen? Und das möchte ich jedem wirklich einmal ans Herz legen, sich diese Gedanken zu machen. Und jetzt stellt sich doch die Frage, was muss ich tun? Oder was muss passieren, damit ich nicht an diesen schrecklichen Ort hinkomme? Wie kann man gerettet werden? Und das heißt, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das Buch des Lebens. Und wisst ihr, das ist das Buch, wo jeder Mensch einmal drinne stand. Wenn du geboren wirst, wirst du in dieses Buch hineingeschrieben. Dein Name steht dort drinne. Und wenn du stirbst, wird dein Name aus diesem Buch getilgt. Nicht, weil du gestorben bist, sondern wie du gestorben bist. Das ist das Entscheidende. Das ist die Frage. Wie bist du gestorben? Bist du mit Jesus gestorben oder bist du ohne Jesus gestorben? Wir schauen ja immer, ich hatte am Anfang ja erwähnt, wir schauen die Ungerechtigkeit in der Welt, wir sehen, wie dieser junge Mann mit 16 Jahren erstochen worden ist und wir sehen so diese Schuld, die Menschen mit sich tragen, wir sehen immer, wie schlimm die Sünde ist bei den Menschen und wir machen uns aber wenig Gedanken über das eigene Bewusstsein unserer Sünde. Wir können immer sehen, dass die Menschen um mich herum viel schlimmer sind als ich selber und das ist das Fatale. Und wenn wir so denken, dann werden wir am Ende genau da landen, wovon die Bibel hier spricht, vor diesem weißen Thron. Wenn wir unsere Sünde, unsere eigene Schuld nicht so schlecht sehen wie die der anderen. Ja, der andere, der ist schlimm, aber ich nicht. Ich bin ein guter und gerechter Mensch. Und wisst ihr, Gott ist ganz weit weg von einem guten Menschen. Er ist ganz weit weg. Die Bibel sagt uns im Römer Kapitel 3, 23, denn alle Menschen haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Was ist die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten? Dass wir Gott anbeten, dass wir Gott die Ehre geben. Aber das Problem ist, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, Gott voll und ganz zu ehren. Wir ehren uns selber, wir wollen selber unser eigener Gott sein. Wir wollen bestimmen, was mir gefällt, worauf habe ich Bock, was will ich machen? Und Gott kommt in unserem Leben überhaupt nicht vor. Und die Bibel spricht von Sünde. Sünde ist nichts anderes, als das Ziel verfehlt zu haben. Das Ziel war, Gott die Ehre zu geben. Stattdessen geben wir uns selber die Ehre. Stattdessen leben wir unser eigenes, selbstsüchtiges Leben. Und Gott wusste das. Und Gott hat uns nicht in diesem Zustand gelassen. Er hat uns nicht diesem Schicksal ausgesetzt. Denn Gott ist gerecht. Und wisst ihr, das ist die gerechte Strafe, die wir alle einmal verdienen. Nicht, wenn wir nur Menschen umgebracht haben und irgendwelche finanziellen Nöte hervorgebracht haben und Leid hervorgebracht haben, sondern weil wir jeden Tag Gottes Gebote mit Füßen treten. Und Gott ist gerecht. Es wird viel von der Liebe Gottes gesprochen, aber wenig von Gottes Gerechtigkeit. Und Liebe und Gerechtigkeit müssen immer auf einer Waagschale gleich sein. Das eine darf das andere nicht überwiegen, weil dann ist Gott entweder nur Liebe oder er ist nur gerecht. Aber der Gott der Bibel ist beides. Und das hat er uns gezeigt, indem er Mensch geworden ist. Und als er Mensch geworden ist, ist er an das Kreuz gegangen. Nächste Woche Freitag gedenken wir an den größten Tag, das größte Ereignis auf der Welt, einmal der Tod und die Auferstehung, dass Christus für uns an das Kreuz gegangen ist. Wir tragen heute oft in vielen Bereichen Menschen ein Kreuz als Schmuck. Die einen lassen sich tätowieren, finden es toll. Aber wisst ihr, die Menschen, die damals ein Kreuz getragen haben, die wurden nicht mehr auf einen Geburtstag eingeladen. Diese Menschen sind in den Tod gegangen. Und genau das hat Jesus getan. Er ist für dich und für dich und für mich, für uns alle, ist er in diesen Tod gegangen. Er hat dieses Kreuz auf sich genommen und er hing dort an diesem Kreuz. Und er hat sich nicht geschämt. Er war nackt und entblößt und er hat sich nicht geschämt für all die Taten, die von dir und mir in einem Buch drin aufgeschrieben sind. Sondern er hing dort, weil er eine so große Liebe zu uns hat. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und diese Liebe hat er am Kreuz bewiesen. Gott musste dir nicht erstmal irgendwelche Regeln aufzeigen, weil er wusste, du schaffst es sowieso nicht. Deswegen hat er gesagt, ich liebe dich so sehr und ich bin bereit, meine Macht, meine Herrlichkeit, alles hinter mir zu lassen. Und ich werde mach mich so klein. Der, dem alles gehört, das Universum, der alles geschaffen hat, der alles ins Dasein gerufen hat, er wird klein. So klein wie du und ich, noch kleiner, wird in einen Stall geboren. Und er lebt das Leben, das wir nie gelebt haben könnten. Warum? Weil wir nach unseren eigenen Willen leben. Aber er hat das Leben gelebt nach dem Willen des Vaters. Er hat sich den allem untergeordnet, obwohl er Gott war. Und dann ist er an dieses Kreuz gegangen. Und wisst ihr, an diesem Kreuz hat er bezahlt. Einen so großen Preis, den wir nicht bezahlen könnten. Jeder von uns. Stell dir vor, du hast so viel Schulden, die du nicht bezahlen kannst. Und das spiegelt im Endeffekt die Sünde wider. Die Sünde kannst du nicht bezahlen. Nicht mit Geld, nicht mit guten Werken. Und gute Werke schon gar nicht. Und deswegen musste Gott kommen und an das Kreuz gehen, weil er einen Preis festgesetzt hat. Mit seinem eigenen kostbaren Blut hat er ein für allemal unsere Schuld bezahlt. Und dadurch, dass er bezahlt hat, ist Gott gerecht. Warum? Weil einer hat die Strafe bekommen. Und auf der anderen Seite ist Gott voller Liebe und Barmherzigkeit, weil er dir dadurch die Möglichkeit schenkt, Vergebung zu empfangen. Es ist ein Geschenk. Wisst ihr, Gnade kann ich mir nicht verdienen. Ich muss nicht erst Leistung bringen, damit Gott mich beschenkt, sondern er hat es am Kreuz getan. Die Bibel sagt uns sogar, Christus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Das heißt, wir mussten nicht erstmal Gott irgendwas zeigen, wer wir sind und was wir können, sondern er hat uns seine wunderbare Liebe an diesem Kreuz geschenkt. Es ist ein Geschenk, aber dieses Geschenk muss ich persönlich annehmen. Und was muss ich dazu tun? Die Bibel spricht einmal von Buße. Und Buße ist immer so ein Wort, was wir heute in unserer Gesellschaft ja eher mit so Beichte und sowas kennen. Das ist nicht damit gemeint. Es ist eine Sinnesänderung. Wenn du heute hier in den Reihen sitzt und auf einmal erkennst, ja, mein Leben, wie es läuft und ich merke, da ist Schuld in meinem Leben. Ich habe Probleme. Mein Buch ist schon ziemlich dick geworden in meinen jungen Jahren und Gott musste wahrscheinlich sehr viele schlimme Dinge aufschreiben. Und jetzt erkennst du diese Schuld. Du erkennst die Schwere deiner Tat. Und jetzt erkennst du, okay, ich habe ein Problem. Und jetzt setzt du dieses Problem auf Christus. Im Glauben darauf, dass er für dich bezahlt hat und dass er dir die Möglichkeit schenkt, Vergebung zu empfangen, wenn du dich abwendest von deinem alten Leben und dich hinwendest zu Christus. Ja, eine dieser 180-Grad-Wende, so ein U-Turn, dass du dich wirklich umkehrst und dich auf Christus hin, dein Vertrauen auf ihn setzt. Die Bibel sagt uns, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und daran glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Der Glaube und die Buße, die dabei einhergehen. Und das ist das Entscheidende. Es ist keine Zauberformel, irgendein Gebet nachzuplappern, sondern es muss in deinem Herzen stattfinden. Eine Buße findet im Herzen statt. Im Herzen wird alles bewegt. Und wenn Gott heute zu dir spricht, dann lade ich dich ein, dieses wunderbare Geschenk vom Kreuz anzunehmen. Was hindert es dich, gerettet zu werden? Was hindert es dich, dieses Gnadengeschenk nicht anzunehmen? Dieser Thron Gottes, vor dem alle Menschen einmal erscheinen werden, dieser Tag wird kommen, das ist so sicher. Egal, wie viele Jahre ich vielleicht noch vor mir habe, dieser Tag wird kommen. Aber Gott möchte dich nicht vor diesem Thron einmal dort erleben müssen, um dich zu richten, sondern er möchte als dein Anwalt kommen, um dich freizusprechen, weil er hat für dich bezahlt. Er hat dich da rausgeholt. Er hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt. Und das ist das wunderbare Geschenk, was wir im Evangelium finden dürfen. Und ich lade jeden Menschen einmal dazu ein, sich zu entscheiden. Geh heute auf die Jugendleiter zu, wenn du Fragen hast. Aber lass diesen Abend nicht einfach vorbeigehen. Ja, es gibt viele Abende, ein Abend nach dem anderen. Aber wie viele Jahre bleiben dir? Vielleicht bist du auch wie dieser 16-Jährige. Du gehst einmal einkaufen und kommst nicht mehr heil aus dem Geschäft raus, weil ein Psychopath dich umgebracht hat. Und wie traurig ist es dann, vor diesem weißen Thron erscheinen zu müssen und nach diesem Buch gerichtet zu werden. Ich wünsche mir, dass jeder in diesem Buch des Lebens eingeschrieben bleibt damit er vor diesem wunderbaren Gott erscheinen kann, um nicht gerichtet zu werden. Ich möchte zum Schluss aus Offenbarung Kapitel 3 noch eine Stelle vorlesen, wo Jesus spricht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Jesus steht vor der Tür, er klopft an. Hörst du dieses Klopfen? Er steht vor der Tür. Er will sich nicht eindrängen, er will nicht einbrechen. Aber wenn du dieses Klopfen hörst, dann mach die Tür auf und lass Christus in dein Leben, damit du ein Leben führen kannst zur Ehre Gottes, um ihm die Ehre zu geben, um vor diesem weißen Thron zu erscheinen und dich zu freuen und ihm anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Lasst uns einmal zum Schluss aufstehen, ich bete noch einmal. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine wunderbare Liebe und Gnade. Wir danken dir für das wunderbare Geschenk vom Kreuz, dass du für uns Sühnung erwirkt hast. Danke, dass du alles getan hast, damit wir ewiges Leben haben können, Herr. Und ich bitte heute für diese jungen Seelen, Herr Jesus, der noch nicht ganze Sache mit dir gemacht hat, der noch nicht, Herr Jesus, die Schuld getilgt hat durch dein Blut, der noch immer in Übertretung lebt, Herr, und wartet. Herr, spreche doch zu ihm, rufe ihn doch, dass du, wie wir gelesen haben, vor der Tür stehst und anklopfst. Möge er doch seine Herzenstür aufmachen, dass du Wohnung nimmst und ihm, Herr, ewiges Leben schenkst. Amen.